Gotham City. Ein Niemand namens Arthur Fleck versucht sich als Comedian und scheitert. So richtig. Und dann macht der größte Talkshow-Host der Stadt, Murray Franklin, etwas Folgenreiches. Er zeigt den Clip von diesem Scheitern in seiner Show, um sich über ihn lustig zu machen. Millionenpublikum, beste Sendezeit, seht mal, dieser Irre. Und dann lädt er ihn auch noch ein, ins Studio. Er will ihn vorführen. Wie das ausgeht, wisst ihr. Aus dem Niemand wird der Joker. Die Stadt setzt Clownsmasken auf, seine Morde interessieren keinen Menschen mehr. Am Ende steht er auf einem Autodach und wird gefeiert wie ein Erlöser. Und der Mann, der ihn berühmt gemacht hat, war nicht irgendein Fan. Es war das Fernsehen. Es waren die, die ihn eigentlich bloßstellen wollten. Das ist die Handlung von Joker, 2019. Ein Film, der genau davon erzählt, wie Medien ein Monster erschaffen, während sie glauben, es zu entlarven. Und an diesen Film musste ich in den letzten Tagen öfter denken, als ich am Kiosk stand. Da hing nämlich die Ausgabe des Spiegel und darauf ein Gesicht, aufgemacht wie ein Fahndungsfoto, und darunter steht: der gefährlichste Mann Deutschlands. Und ich stehe da und denke nur: Murray, bist du's?
The News Daily. Ein Thema, eine Viertelstunde, jeden Tag. Mit Daniel Fürk.
Herzlich willkommen zu Daniels Daily, der allerersten Folge. Und ich muss zugeben, ich habe lange auf diesem Konzept, auf dieser Idee eines täglichen Podcasts herumgezahnt. Ich bin nie so richtig zum Ziel gekommen und habe es auch nicht zu einer echten Priorität gemacht in den letzten Monaten, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja, jetzt dachte ich mir, ich versuch's doch mal, nachdem mir eine Person da etwas in den Hintern getreten ist. Wenn es euch also nicht gefällt, gebe ich gerne nachher dann die Kontaktdaten weiter. Könnt ihr euch dann melden, wenn ihr euch belästigt fühlt, dass ihr jetzt in noch einem Format meine Stimme hört. Oder ihr hört einfach irgendwas anderes an. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Die Idee also: einmal am Tag ein Thema, das mir keine Ruhe lässt. Eine gute Viertelstunde, manchmal auch 20 Minuten. Und ich versuche das so zu machen, dass wir alle am Ende etwas mitnehmen, aber trotzdem nicht das Gefühl haben, in einer Vorlesung zu sitzen. Heute geht es also um dieses Spiegelcover. Ulrich Siegmund, AfD, Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Zum gefährlichsten Mann Deutschlands erklärt. Und ich sag's euch gleich, was mich daran so aufregt, ist nicht der Artikel. Den finde ich eigentlich sogar ziemlich gut und richtig und wichtig. Mich regt aber die Verpackung auf. Weil ich glaube, dass diese Verpackung exakt das Gegenteil von dem macht, was sie soll. Und das ist gar nicht nur meine Meinung, die ich mir da irgendwie an den Haaren herbeiziehe. Dazu gibt's eine ganze Menge Forschung und auch leider eine Menge Geschichte. Und beides schauen wir uns heute gemeinsam an. Mal kurz zur Lage für alle, die sich jetzt denken: wovon redet der Mann eigentlich, worum geht's überhaupt, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Vergangene Woche kam die letzte Ausgabe des Spiegel heraus. Auf dem Titelbild: Siegmund, 36, Fahndungsfoto-Optik, der gefährlichste Mann Deutschlands. Und der Zeitpunkt für dieses Cover ist nicht zufällig, denn in Sachsen-Anhalt wird in 3 Wochen gewählt, am 6. September. Und die AfD steht da in einer aktuellen Umfrage bei 43%. 43%, Höchststand und damit weit über allen anderen konkurrierenden Parteien. Und die Reaktionen auf dieses Cover? Naja, irgendwie drehen alle etwas frei. Dietmar Bartsch von den Linken nennt das Cover unverantwortlich und sagt wörtlich, das sei Wahlkampfhilfe für die AfD. Julia Enke von der FAS schreibt, und der Satz ist gut: wer die Geschichte nicht liest, dem kommt der Titel wie ein Werbeplakat entgegen. Ein Fahndungsplakat macht einen halt zum Most Wanted Person, und Most Wanted, das ist seit dem Wilden Westen keine Beleidigung, das ist ein Ruhmestitel mit Kopfgeld. Dirk Kubjuweit, der Spiegelchef, verteidigt das Ganze am Sonntag. Seiner Meinung nach sei Relevanz das oberste Kriterium, und nicht die Frage, wem eine Titelgeschichte nützt oder schadet. Und dann, naja, natürlich auch Augstein, der Klassiker, sagen, was ist. Und jetzt der Teil, der mich bestärkt hat, dass ich vielleicht in meiner Ansicht und Empörung nicht ganz falsch liege. Denn was macht Siegmund? Der holt einen Stift raus und signiert das Cover auf Instagram, wie ein Fußballer sein Trikot. Er nennt es einem Weltreporter gegenüber sehr gute Werbung und schreibt dann auf X sinngemäß: Wenn wir am 6. September 46% holen, verrate ich euch, was wir für die Nummer im Spiegel bezahlt haben. Der angeblich gefährlichste Mann Deutschlands benutzt seine eigene Steckbrieftitelseite als Autogrammkarte. Und niemand beim Spiegel hat das kommen sehen? Wirklich? Jetzt gibt's vielleicht einige von euch, die sagen: Daniel, jetzt komm, die Geschichte im Heft ist doch kritisch, da steht doch alles drin, die Pläne, die Netzwerke, warum der Mann ein Problem ist. Ja, das stimmt schon. Aber ich stell mal eine unbequeme Frage, die die meisten immer nicht so gerne hören möchten. Wer liest das? Ich meine das gar nicht zynisch, sondern wirklich ganz praktisch. Die Forschung zur Nachrichtennutzung sagt seit Jahren dasselbe. Ein Riesenteil des Publikums konsumiert Überschriften. Fertig. Das Cover am Kiosk, der Screenshot bei Instagram, die Aufregung auf X, das sehen Millionen. Die 7000 Wörter Recherche dahinter? Ein Bruchteil. Und was bleibt bei allen anderen hängen? Ein Gesicht, ein Name und ein Superlativ. Jetzt macht bitte mal folgendes Gedankenexperiment mit mir. Lest den Satz "der gefährlichste Mann Deutschlands" nicht als Warnung, sondern lest ihn so, wie ihn jemand liest, der dem ganzen Betrieb, der Politik, den Medien und allem sowieso nicht mehr traut. Für den ist gefährlich für das System keine Drohung, für den ist es ein Gütesiegel. Der Spiegel wollte ein Warnschild aufstellen und hat, glaube ich, ohne es zu wollen, das größte Wahlplakat des Jahres gedruckt. Und das ist leider nicht nur mein Bauchgefühl, sondern dazu gibt es eine ganze Menge wissenschaftliche Studien und Untersuchungen. Und drei Punkte aus der Forschung habe ich hier mal rausgegriffen und versucht, sie so aufzubereiten, dass ihr sie auch gerne bis zum Ende anhört. Erster Punkt: Agenda-Setting. Ein uralter Klassiker der Kommunikationswissenschaft, seit den 70ern zigfach bestätigt. Die Kernidee? Medien bestimmen gar nicht so sehr, was wir über ein Thema denken. Sie bestimmen, worüber wir überhaupt nachdenken. Und was hat der Spiegel diese Woche entschieden? Ganz Deutschland denkt über Ulrich Siegmund nach. Ein Landespolitiker, den vor einem Jahr außerhalb von Sachsen-Anhalt kein Mensch kannte. Diese Bühne kannst du mit keinem Parteibudget der Welt kaufen. Der Spiegel hat sie verschenkt. Zweiter Punkt, und das ist mein Lieblingseffekt, weil er so schön fies ist. Der Mere Exposure Effekt. Psychologie. Robert Science, Ende der 60er. Er hat damals herausgefunden, allein dadurch, dass wir ein Gesicht oder einen Namen wiederholt sehen, wird uns das Ganze vertrauter. Und jetzt kommt der fiese Teil. Unser Gehirn kann Vertrautheit und Sympathie nicht sauber auseinanderhalten. Wir mögen, was wir kennen. Einfach nur, weil wir es kennen. Deshalb funktionieren Werbejingles. Deshalb findet man den Song aus dem Radio nach dem 10. Mal plötzlich okay. Und deswegen zahlt jeder Screenshot von diesem Cover, jeder empörte Post, jede Talkshow darüber auf ein Konto ein. Auf das von Siegmund und der AfD. Der Inhalt der Empörung ist dem Effekt komplett egal. Dritter Punkt, und das ist wahrscheinlich das wichtigste Konzept in diesem Kontext: Amplification, Verstärkung. Die amerikanische Medienforscherin Whitney Phillips hat 2018 einen Report geschrieben. The Oxygen of Amplification, der Sauerstoff der Verstärkung. Sie hat untersucht, wie US-Medien in den Jahren davor über die extreme Rechte berichtet haben. Und ihr Ergebnis, das muss man erstmal sacken lassen: Die alarmierte, empörte Dauerberichterstattung hat diesen Leuten eine Reichweite verschafft, die sie alleine nie im Leben hinbekommen hätten. Die Journalisten wollten eigentlich warnen und wurden dabei, ohne es zu merken, zur Vertriebsabteilung. Philipps Bild dazu: Du kannst noch so kritisch über ein Feuer berichten, wenn du dabei Sauerstoff reinpustest, wird es größer. Und wisst ihr, was das eigentlich Bittere daran ist? Die Gegenseite weiß das. Die Populismusforschung nennt das kalkulierte Provokation. Und der Ablauf ist immer, immer, immer derselbe. Provozieren, Empörung ernten, Berichterstattung kassieren, Opferrolle spielen. Die da oben, die Mainstream-Medien, alle gegen uns. Jede Skandalisierung füttert diese Story. Und diesmal musste Siegmund nicht mal selbst provozieren. Der Spiegel hat die Flanke geschlagen und er musste einfach nur den Fuß hinhalten. Ja, jetzt muss ich fair sein, weil es auch eine Gegenposition gibt und die ist auch nicht doof. Die geht nämlich so. Bei einer Partei, die bei 43% steht, kann man nicht mehr schweigen. Ignorieren klappt vielleicht bei einer Splittergruppe, aber nicht bei einer Kraft, die kurz davor ist, ein Bundesland zu regieren. Dann muss man aufklären, eben sagen, was ist. Und ja, das Argument kaufe ich sogar für den Artikel, für die Recherche, aber nicht fürs Cover. Der Stand der Forschung ist nämlich ziemlich klar. Berichte über die Inhalte, über die Pläne, über das, was konkret passieren würde, aber mach aus der Person kein Event. Meine Kritik am Spiegel richtet sich nicht gegen das Ob, sondern gegen das Wie. Und ja, falls jetzt jemand denkt, na gut, konnte ja keiner ahnen, kann ja mal passieren. Ja doch, konnte man. Die Geschichte hat diesen Film nämlich schon ein paar Mal gezeigt. Fangen wir mal mit dem krassesten Beispiel an und ich sag gleich dazu, wie ich es meine. 1938 machte das Time Magazine Adolf Hitler zum Man of the Year. Die meinten das eigentlich als Warnung. Der Text dazu war vernichtend. Nur, was ist hängen geblieben? Bis heute. Das mächtigste Magazin der Welt hat einem Diktator bescheinigt, der Mann des Jahres zu sein. Die Warnung ist verdampft. Der Titel ist geblieben. Und bevor sich jemand aufregt, ich vergleiche hier nicht Siegmund mit Hitler. Das wäre billig. Ich vergleiche den Mechanismus. Eine gut gemeinte Superlativschlagzeile verliert unterwegs ihre Warnfunktion. Das ist der Punkt. Zweites Beispiel und viel näher an heute, Trump 2016. Analysten haben mal ausgerechnet, was seine Medienpräsenz im Vorwahlkampf wert gewesen wäre, wenn er sie als Werbung hätte buchen müssen. Rund 2 Milliarden Dollar. Milliarden. Ein Vielfaches von allen Konkurrenten zusammen. Und der eigentliche Wahnsinn? Ein großer Teil davon war kritisch gemeint. Entsetzte Kommentare, Faktenchecks, Enthüllungen. Hat alles eingezahlt. Der damalige CBS-Chef hat es in einem ehrlichen Moment selbst gesagt, sinngemäß, Trump ist vielleicht schlecht für Amerika, aber richtig gut für unsere Quoten. Da ist er. Der Satz, den keiner laut sagen will. Ja, und Deutschland? Wir führen diese Debatte seit 2015. Hilft Reden über die AfD der AfD? 10 Jahre Talkshows, 10 Jahre Skandalschlagzeilen, 10 Jahre Empörungszyklen. Und die Partei ist in derselben Zeit von der Professoren-Splittergruppe zur stärksten Kraft in mehreren Ostumfragen geworden. Klar, Korrelation ist keine Kausalität, ich höre euch schon, aber wer nach 10 Jahren immer noch glaubt, maximale Skandalisierung würde dieser Partei schaden, der sollte vielleicht mal kurz vom Empörungsrad absteigen und nachdenken. Und jetzt schulde ich euch noch die Auflösung vom Anfang. Warum ausgerechnet der Joker und warum die Handlung des Films und nicht der Hype drumherum? Weil Todd Phillips 2019, ob man den Film nun mag oder nicht, im Kern eine Mediensatire gedreht hat. Denkt nochmal an Murray Franklin. Der zeigt den Clip von Arthur nicht, weil er ihn gut findet. Er zeigt ihn, um ihn fortzuführen. Er lädt ihn ein, um ihn bloßzustellen. Seine Absicht ist Entlarvung, 100%. Und genau diese Entlarvung ist der Treibstoff, der aus einem gescheiterten Komiker eine Ikone macht. Ohne die Sendung kein Joker. Der Film sagt das ziemlich unmissverständlich. Die Bühne wirkt stärker als das Urteil, das auf der Bühne gefällt wird. Ersetzt jetzt mal die Talkshow durch ein Titelblatt. Seht her, dieser Irre, durch der gefährlichste Mann Deutschlands. Die Absicht ist in beiden Fällen dieselbe. Warnen, vorführen, entlarven. Und der Effekt? Ein Publikum, das die Warnung gar nicht mehr hört, weil es nur noch die Bühne sieht. Und ein Hauptdarsteller, der die Rolle dankend annimmt. Arthur legt sich Make-up auf, bevor er ins Studio geht. Siegmund holt den Stift raus und signiert. Aber ja, eine Grenze hat der Vergleich. Und die sage ich dazu, weil sie mir wirklich wichtig ist. Der Joker ist erfunden, seine Opfer sind Statisten und nach dem Abspannen gehen alle nach Hause. Hier reden wir über einen echten Politiker mit einer echten Machtoption in 3 Wochen. Der Film ist die Parabel, die Wahl am 6. September ist keine. Und eine Sache noch, die lasse ich mir dann doch nicht nehmen, weil sie einfach zu schön ist. Kurpiewald schreibt in seiner Verteidigung, der Spiegel leide, Zitat, nicht an der Hybris zu glauben, dass wir mit unserem Journalismus Wahlergebnisse beeinflussen können. Moment mal. Auf eurem Titel steht der gefährlichste Mann Deutschlands. Dieser Satz funktioniert doch überhaupt nur, wenn euer Urteil Gewicht hat, wenn eure Warnung irgendetwas bewirken kann. Und 2 Tage später erklärt derselbe Chefredakteur, sein Journalismus könne Wahlergebnisse gar nicht beeinflussen? Ja, was denn nun? Entweder euer Journalismus wirkt, dann tragt ihr auch Verantwortung für die Verpackung, fürs Cover, für alles. Oder er wirkt nicht, dann könnt ihr euch die Warnung sparen und der Superlativ war einfach gut fürs Geschäft. Beides zusammen geht nicht. Und ich fürchte, die ehrliche Antwort liegt näher am Geschäft, als den lieb ist. Dabei wäre es doch so einfach gewesen. Gleiche Recherche, gleiches Heft, aber ein Cover über die Pläne statt über das Gesicht. Was passiert mit Schulen, mit Behörden, mit dem Rundfunk in einem Land, das so regiert wird? Wäre genauso alarmierend gewesen, hätte sich nur nicht so gut signieren lassen. Das war's mit Folge 1 von Daniels Daily. Wenn's euch gefallen hat, dann abonniert das Ganze bitte, leitet es weiter und ja, widersprecht mir gerne. Ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf Kritik. Ihr könnt mich da ehrlicherweise mit nichts mehr schockieren. Nach 10 Jahren 48 Forward habe ich schon alles bekommen, von Morddrohungen bis sonstigen. Also insofern, ich freue mich drauf. Und wenn es was Gutes an Feedback gibt, dann kommt es auf jeden Fall in die nächste Episode. Morgen geht's weiter. Thema verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Bis dahin, lest mehr als die Schlagzeile. Nicht nur das Cover anschauen. Bis morgen.
Daniels Daily ist eine Produktion der 48 Forward Studios in München.